So, ich sage schon mal Hallo in die Runde und sehe auch, dass Pina Atalay schon da ist. Fall ist sie gleich auch hier zu sehen, wenn Instagram das mitmacht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das funktioniert, ne? Noch funktioniert es nicht. Mal schauen. Ah, jetzt doch, vielleicht. Gucken wir mal. Aber wir warten auch nicht nur auf Pina Atalay, sondern wir warten auch auf Jürgen Mayer und Thorsten Faas. Und wir heißt zumindest sie und ich. Ich bin da und immerhin auch schon ein paar Zuschauer. Und dann gucken wir gleich mal, ob auch andere Menschen heute mit mir hier über TV-Duelle sprechen wollen. So, Frau Atalay, wenn Sie das hören, mir wird angezeigt, Sie können nicht teilnehmen. Wir versuchen nochmal, das rauszufinden, woran es liegt. Ah, jetzt können Sie teilnehmen. Hi.
Jetzt müsste es klappen.
Ja,
Hallo.
super, sehr gut. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich schon mal. Zu zweit ist immer besser als alleine. Und jetzt hoffen wir, dass auch die anderen Menschen, die gesagt haben, sie wollen mit uns reden, auch kommen. Gucken wir mal. Ich sehe aber, Sie sind schon super professionell mit dicken Kopfhörern natürlich. Top.
Ja, ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Und dann hoffe ich, funktioniert das auch alles gut und ihr hört mich gut. Und
Super.
da bin ich abgeschirmt zur Außenwelt.
Das klingt gut. Wir hatten beim letzten Mal, oder nicht beim letzten Mal, beim vorletzten Mal, den früheren Chef der thüringischen Staatskanzlei, Benjamin Hoff, zu Gast. Und der teilte sich den Raum unseres Talks mit seinem Sohn. Und dann bekamen wir Besuch im Insta-Live. Das war auch nicht schlecht.
Kann hier auch passieren. Ich kann für nichts garantieren. Ja, das ist ja immer, hier springt auch noch jemand
Wir
rum.
nehmen auch Kinder und Partner, alles, was da ist. Und wir nehmen Thorsten
Gehört
Faas
dazu.
vielleicht, der jetzt zumindest auch offenbar hier in der Nähe ist. Gucken wir mal. Er ist da. The real Thorsten Faas. Hallo, Thorsten.
Aber kein Kind. Hallo.
Man vergisst
Beziehungsweise
immer,
das
dass du
Kind
das ja
ist da
noch
im
hören kannst.
Wohnzimmer. Ja, das verstehe ich auch nicht, ab wann man eigentlich was hört. Hallo, ich freue mich jedenfalls sehr, ich, Julia, aber auch besonders Sie heute Abend hier zu sehen in
Hallo, wo
unserem
ebenso.
Insta-Live. Hallo. Genau.
Genau, wir sammeln uns und sammeln und warten für Jürgen Mayer. Und ich mache mal sicherheitshalber hier im Hintergrund noch meinen Laptop auf, damit, wenn irgendwas schief geht, es vielleicht auch dazu führt, dass wir dann im Zweifel mit ihm sprechen können auf anderen Kanälen. Wir haben heute Mittag einen kleinen Testlauf gemacht und der war sehr gut. Aber das heißt ja nichts. Womöglich müssen wir nochmal nachjustieren. Und zumindest, Frau Atalay, bei Ihnen bekam ich auch kurz einen Schreck, weil mir tatsächlich auch angezeigt wurde, dass Sie nicht teilnehmen können. Also, ich weiß nicht, woran Instagram das manchmal festmacht.
Vielleicht passte meine Visage im ersten Moment nicht. Nee, ich habe tatsächlich mehrfach einfach immer wieder probiert und probiert und irgendwann ging es dann. Ich musste auch nochmal in die Einstellung gehen, aber es hat dann funktioniert. Wie es immer so
Okay.
ist, da hat man alles schon tausendmal gemacht und beim tausendeinsten Mal ist dann
Natürlich.
trotzdem nicht.
Ah, ich
Wobei es
sehe
ein
gerade, Herr Mayer sagt,
extrem
er sieht.
instabiles Produkt ist tatsächlich,
Ja.
finde ich. Also wir haben eigentlich jedes Mal Probleme und sind heilfroh, wenn alle vier Leute da sind. Und ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich sehe sie tatsächlich gar nicht, Frau Atalay.
Okay.
Aber das macht auch gar nichts. Wenn sie trotzdem sichtbar für andere sind, ist das
Also ich
wunderbar.
sehe sie, ich sehe euch
Okay,
beide. Ich
ich,
habe.
ich mach mal was,
das war,
sieht's
nein, nein,
jeder?
nein, alles gut, alles gut.
Also ich sehe
Genau.
alle auf jeden Fall. Ich kriege Herzchen zurück, also scheint das zu
Sehr schön.
funktionieren. Ist schon mal
Ja,
gut.
das so soll es doch
Genau,
sein.
das, aber
Wir haben
das.
mal ein TV-Duell zusammen mit den Kollegen des SWR in Mainz erforscht. Und wir hatten dann immer so eine Echtzeit-Messanlage, dass Probandinnen und Probanden quasi sekundengenau sagen konnten, wie sie das so fanden oder finden, was da gerade passiert. Und später hat mir dann die Hilfskraft gesagt, dass 2 Minuten vor Start des Duells die komplette Anlage ausgefallen war. Aber dann ging sie später nochmal. Und ja,
Also
der
ich muss
war.
mich erinnern an die Wahl 2021, nicht das Triell, das ich moderierte, sondern die Wahlsendung. Dort funktionierte auch die Super Touch-Wand nicht, die wir tausendmal ausprobiert haben. Und in dem Moment drückt man drauf und passiert nichts. Aber jetzt sind wir zu viert.
Ja, da passiert
Hallo.
was. Hallo Jürgen,
Hallo
schön, dass du
Jürgen.
da bist. Ich
Hallo.
glaube, wir sind einfach auch mit ein bisschen
Hallo.
Zeitverzögerung hier unterwegs. Aber jetzt sind alle da. Toll. Es kann
Ich
losgehen.
habe die Knöpfe wie immer nicht gefunden, aber jetzt bin ich da.
Alles
Push-Button.
gut.
Genau. Sehr schön.
Ich glaube, wir können loslegen. Genau. Vier, genau.
Gerne. Let's go. Insta Live Nummer 6, wenn ich den Überblick nicht verloren habe bei all den Zahlen. Und wir haben uns ja ein bisschen was dabei gedacht, als wir das auch terminiert haben. Und diese Session, wenn man so will, zu TV-Duellen hatten wir sinnigerweise just zwischen oder nach das erste, aber nach dem Duell ist ja immer vor dem Duell, kann ich gar nicht sagen, weil am Sonntag heißt es ja anders. Da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen, wie man das am besten nennt. Aber jedenfalls sind wir mittendrin in Diskussionssendungen, die doch nochmal so Highlights des Wahlkampfs sind, die wichtigsten Einzelereignisse in Wahlkämpfen. Und das ist sehr, sehr schön, dass wir darüber sprechen können und dass wir das auch tun können mit zwei wunderbaren Gästen, nämlich Julia, magst du anfangen oder soll ich an der
Du
Stelle?
darfst gerne.
Wir freuen uns sehr, dass mit Pina Atalay jemand bei uns ist, die sozusagen hands-on TV-Duelle nicht nur beobachtet, sondern mitprägt, mitgestaltet durch Fragen. Das ist ganz wunderbar, dass Sie heute Abend dabei sind und wie wir so eine so praktische Sicht bekommen können, wie man sie nur auf TV-Duelle oder Trielle, Quadrelle, um Ihren Begriff zu benutzen, gewinnen kann. Herzlich willkommen, toll, dass Sie da sind.
Danke.
Und ich darf aber genauso herzlich Jürgen Mayer begrüßen. Ich darf sagen, dass wir beide auch zusammen seit 2002 Fernsehduelle in Deutschland erforschen. Ich habe eben nochmal nachgedacht und ein bisschen nostalgisch an diese beiden Abenden damals, die wir an der Universität Bamberg verbracht haben. Schröder, Stoiber. Wir hatten den Hausmeister, glaube ich, darf man das sagen, hier mit einem Kasten Getränke.
Du darfst es schon auch ein
Überzeugt, dass
Kasten
er doch
Bier nennen.
bitte auch,
Ich wollte gerade
dass er doch
sagen, wenn schon,
bitte
wenn
auch
schon.
am Sonntagabend das Gebäude aufschließen sollte, hatten in zwei PC-Pools, 30 Leute, glaube ich, eingeladen. Die einen haben das Duell mit Bild und Ton verfolgt, den anderen haben wir das Bild vorenthalten, den haben wir nur den Ton gegeben. Und diese Art von Forschung haben wir seitdem immer wieder gemacht und vor allem auch Jürgen bis heute sozusagen auch am vergangenen Sonntag aktiv geforscht. Insofern super, dass auch du heute Abend hier dabei bist.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ich würde sagen, wir legen direkt los, weil es gibt super viele Fragen um dieses Thema herum bei uns. Ich habe aber von Jürgen Mayer schon erfahren, dass er auch an Sie, liebe Frau Atalay, Fragen hat. Und außerdem haben unsere Follower auch noch Fragen, also viele Fragen. Ich fange mal mit einer ersten an. Frau Atalay, vielleicht bei Ihnen. Sie sind ja gar nicht, also Sie moderieren nicht alleine am Sonntag, da können Sie vielleicht auch noch mal verraten, so ein bisschen, wie kommt man zu der Ehre? Aber wenn Sie jetzt so ein paar Tage vor so einem TV-Duell sind, vielleicht erstmal ganz, oder Quartrell, wir bleiben vielleicht beim Duell, damit es nicht zu wild wird, so ein paar Tage vorher ganz allgemein gefragt, erstmal, wie ist da die Stimmung? Wie angespannt sind Sie vor so einer Sendung, die ja doch unglaublich viele Menschen verfolgen, weil ja dann doch in so einem Wahlkampf, in dem so vieles nicht klar ist, solche Sendungen, das haben die Einschaltquoten von Sonntag auch gezeigt, schon eine große Öffentlichkeit erzeugen.
Ja, da entsteht tatsächlich noch mal ein Lagerfeuer. Erstmal auch noch mal Hallo von mir an alle und auch an alle, die jetzt bei Insta zugucken. Toll, dass das klappt. Sie sehen hier die Augenringe. Ja, die werden nicht kleiner in den vergangenen Tagen, weil es natürlich tatsächlich so ist, dass man gerade bei so einer Sendung und in einem so kurzen und schnellen Wahlkampf, und darüber reden wir sicherlich noch, in einem Wahlkampf, in dem irgendwie tagtäglich Neues passiert und passieren kann, also man immer wieder aktuell reagieren muss, natürlich eigentlich von morgens bis abends nichts anderes macht. Also manchmal, wenn ich dann aus der Redaktion wieder zurückkomme und so die Straße bei uns langfahre, denke ich so, ich merke gerade erstmal überhaupt, ach stimmt, die Mülltonnen müssen morgen rausgestellt werden oder also so Alltägliches geht wirklich irgendwie aus dem Hirn raus und man konzentriert sich komplett auf diesen Inhalt. Das ist schon sehr speziell. Also ich mache ja schon sehr, sehr lange aktuellen Journalismus und auch politischen, wirklich seit ich mich 19 bin oder so. Und ich bin darauf geeicht, dass permanent irgendwas passiert und ich reagieren muss, aber so ein Duell, Triell, Quadrell, wie auch immer, ist schon sehr speziell.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man fokussiert voll aufs Inhaltliche. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Ansätze, auch in anderen Ländern, dass man sagt, vielleicht gibt es 5 Sendungen und dann wird über 5 verschiedene Themen geredet. Vielleicht können Sie uns da, bevor wir sehr in die Details gehen, aber so ein bisschen einen Einblick geben, wie denkt sich eine Redaktion inhaltlich in so ein TV-Duell rein? Also, jetzt wissen Sie, es hat auch vorher schon was stattgefunden, eben am vergangenen Sonntag, aber vielleicht, wenn wir auf die Zeit vorher gucken, also seitdem klar ist, dass es diese Sendung überhaupt geben wird, wie geht man das inhaltlich an?
Also das Wichtigste finde ich immer, dass wir uns immer alle tief in die Augen blicken und sagen, wir können jetzt zu diesem Zeitpunkt uns ganz viel überlegen. Wahrscheinlich sieht es eine Woche vorher anders aus und diese Flexibilität erstmal zu haben. Und dennoch wird natürlich schnell eine Redaktion zusammengestellt. Also wir haben dann geguckt, wie können wir uns quasi zusammensetzen, wer moderiert. Ja, das sind jetzt in diesem Fall Günther Jauch und ich und da bin ich sehr happy drüber. Und dann haben wir wirklich eine Redaktion zusammengestellt, die verschiedene Sachen abbilden kann. Ne? Man braucht Rechercheteam, man braucht irgendwie einen Redaktionsleiter, man braucht Leute, die mit denen man auch ein bisschen rumspinnen kann, welche Themen und welche Fragen man auch mal ein bisschen anders machen kann. Und dennoch gucken wir natürlich, was interessiert die Leute am meisten. Also was ist das, was die Menschen momentan am meisten einfach auch wissen wollen? Das können wir teilweise durch Forsa natürlich rausfinden, aber ich glaube, man muss nur die Augen aufmachen und zuhören, dann weiß man es. Also was wollen die Leute auch wissen? Und trotzdem finde ich, darf man jetzt nicht zu sehr sich irgendwie so hin und her werfen lassen. Am Ende muss eine Redaktion ja auch entscheiden, was macht Sinn, womit kann man beginnen, kommt auch auf die Gäste an. Und dennoch finde ich immer wirklich am wichtigsten, das soll ja eine Wahlentscheidungshilfe für die Leute sein. Also es geht nicht um mich oder um Günther oder um RTL. Es geht darum, dass die Leute zumindest vielleicht einen Ansatz haben, ein bisschen was Neues zu lernen oder für sich einsortieren zu können, was die Kandidatinnen und Kandidaten wollen.
Darf ich da mal einhaken?
Unbedingt. Du
Das
hättest
ist,
eh jetzt eine Frage bekommen.
ja, gut. Ich frage lieber, als dass ich Fragen beantworte.
Ich
Das ist,
auch.
ja,
Alle geben hier die Politiker, ja.
All
Nein,
Smoke, no Indians hier.
Fragen uns alle gegenseitig. Frau Atalay, finde ich toll, dass ich mal eine richtige Journalistin, die in so einem TV-Duell unterwegs ist, ja, persönlich Fragen vor mir habe und vielleicht 1, 2 Fragen auch loswerden kann. Das finde ich ja total interessant, dass Sie sagen, Sie orientieren sich an Meinungsumfragen, versuchen herauszufinden, was die wichtigsten Themen sind und auf der Basis bauen Sie ja diese Sendung auf. Wir haben mal, das ist wahrscheinlich schon 10 Jahre her, weiß nicht so genau, mal eine Untersuchung gemacht, was denn sozusagen die Bürger wünschen, was die Politiker antworten und was die Journalisten fragen, also welche Agenden sozusagen da im Spiel sind. Und eine Beobachtung haben wir dabei gemacht, dass sich das, was die Journalisten da fragen, doch sehr stark von dem unterscheidet, was die Bürger sehen wollen. Weil die Journalisten sich natürlich ganz genau auskennen mit diesen ganzen Sachfragen und Politikfeldern und die wissen ganz genau, welche Positionen diese Parteien haben. Die Bürger wissen es hingegen nicht so sehr. Aber was die Journalisten nach unseren Ergebnissen am meisten interessiert, sind solche Sachen, wer regiert denn hinterher mit wem und welche Personalkonstellation und wie haben sie ihre Strategie mit dem Wahlkampf? Also alle das, was man als Politikwissenschaftler als Politics bezeichnen würde, sodass es eigentlich so irgendwie ein bisschen ein Mismatch gibt. Und es gibt wenige Befunde dazu, aber die Befunde aus den USA sprechen eigentlich eine ganz ähnliche Sprache. Also die Frage ist eigentlich, wie stark interessiert Sie dieser Politik- und Strategiebereich und wie viel Raum wird ihm eingeräumt?
Das ist total spannend, dass Sie das sagen und danke, dass Sie das nochmal so auch formulieren, weil das ist eigentlich die Challenge, in der wir uns befinden. Und ich glaube, das muss ich schon sagen, dass RTL das nochmal versucht, stärker im Blick zu haben. Also nochmal ein bisschen mehr, ich sag mal, viele, die uns zugucken, die RTL-Nachrichten gucken, die auch solche Sendungen gucken, die gucken manchmal jetzt eben nicht, da sitzt im Zweifel nicht der Politik-Junkie, der jetzt mehrere Zeitungen durchwälzt hat und alle Wahlprogramme runtergeladen hat. Ja, die wird es auch geben. Aber ich stelle mir dann immer einfach die ganz normalen Leute vor, die so in der Straßenbahn, du hast ja eigentlich gehört, da ist irgendwie gestern wurde das und das gesagt, die wollen schon aber auch sprechfähig sein. Die sind politisch interessiert, die wollen mitsprechen können, die wollen auch wissen, was habe ich davon. Und ich versuche es eigentlich immer runterzubrechen. Also, was hat derjenige davon? Also, was weiß ich, Steuerentlastungsprogramm, hört sich kompliziert an und dann habe ich mit irgendwelchen Prozentzahlen und so weiter. Aber was bleibt denn in meinem Portemonnaie? Also eigentlich die einfachen Fragen zu stellen. Und natürlich gebe ich Ihnen auch recht, am Ende bin ich auch Journalistin und habe den Anspruch, weil ich habe ja alles gelesen und ich weiß ja so unglaublich viel. Also da eine Mischung zu finden. Ich habe so Kandidatenchecks bei RTL gemacht, da habe ich es versucht in einigen Interviews, es wirklich ganz einfach unterbrechen. Also unter anderem mit Frau Weidel. Ich will jetzt wissen, was bekommt eine Familie mit? Oder bei Herrn Scholz, ich will jetzt wissen, was ist das und das. Und trotzdem neigt man natürlich zu, ja, vielleicht mal ein bisschen zu, vielleicht nennt man es verkopfte Fragen oder politische Fragen zu stellen. Die gehören da auch schon auch mit rein, finde ich. Also die Frage, wer kann gerade bei dieser Wahl, wer kann am Ende mit wem, weil wir eine Ausschließeritis und so weiter haben, muss man irgendwie stellen. Aber vielleicht kann man die auch so ein bisschen so stellen, dass es nicht so theoretisch wird. Das ist eigentlich die Challenge tatsächlich.
Haben Sie,
Jürgen,
ich
bevor.
vermute mal, ja, bitte,
Mach
Julia,
mal. Nee, ich
korrekt.
wollte nur Jürgen nicht aus der Verantwortung lassen, dass er nur
Eben,
Fragen
ich
stellt und
finde,
keine beantwortet.
bitte, bitte, insofern, go
Nein.
for
Also, Jürgen, vielleicht kannst du ja da, also deine eigene Frage nehmen, noch mal anknüpfen. Weil, also, du hast gerade erzählt, das ist ja Forschung, die das herausgefunden hat. Die sagt, ja, ist irgendwie ein Missverhältnis und Leute wünschen sich eigentlich was anderes. Vielleicht kannst du für den Auftakt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, erstmal nochmal grundsätzlich für alle, die hier sind, die auch schon fleißig Fragen stellen im Chat, das ist gut, gerne auch mehr davon, nochmal erklären, wie beforscht man so ein TV-Duell? Also, ihr habt ja irgendwann, Thorsten hat sich nostalgisch gegeben, mal damit angefangen, aber wie macht man das überhaupt, dass man sagt, okay, da passiert was im Fernsehen und ich will jetzt wissenschaftlich was über das wissen, was da stattfindet?
kommt immer so ein bisschen darauf an, was man wissen will. Also diese erste Frage, die ich jetzt gerade der Frau Atalay gestellt habe, das sind ganz klassische Inhaltsanalysen. Da untersucht man halt, was ist da, was sind da für Themen gelaufen. Das kann man auch weit nach den Duellen machen, das ist kein Problem. Interessant wird, und das ist wirklich eine knifflige Frage, wenn man die Wirkung von TV-Debatten untersuchen will, weil da kommt man eigentlich mit Repräsentativbefragungen überhaupt nicht ran. Warum kommt man da nicht ran? Weil diese Ereignisse so unglaublich stark medial nach- und vorbereitet werden. Im Vorfeld wird viel darüber diskutiert, in der eigenen Familie, mit Arbeitskollegen und so weiter. Man liest eine ganze Menge in den Medien. Und direkt nachdem die sich aus dem Studio verabschieden, geht es ja schon wieder weiter. Da sitzt dann irgendeine Expertenrunde oder Prominente und fangen an, darüber zu reden, wie sie das TV-Duell gesehen haben und wer gewonnen hat und so weiter. Und die Challenge besteht so ein bisschen darin, wenn man was über Effekte von TV-Duellen haben will, genau diese mediale oder interpersonale Kommunikation oder so abzuschneiden. Am Ende bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Leute in einen Raum zu sperren, zu sagen, ihr schaut euch das jetzt an und ihr dürft auch nicht miteinander reden. Und vorher will ich von euch was wissen und hinterher will ich von euch was wissen. Und diese beiden Informationen kann man dann miteinander vergleichen. Idealerweise hat man noch eine Kontrollgruppe, die in einem anderen Raum sitzt und auch diese Fragen beantwortet, aber während des Duells einen Kinofilm schaut, sodass man dann irgendwie ganz genau abschätzen kann, das waren jetzt die isolierten, direkten Effekte von diesem TV-Duell. Und alles, was dann sozusagen danach kommt, sind in irgendeiner Form mit Kommunikation durchwirkte Reaktionen. Und auch da haben wir mal eine Untersuchung gemacht, Thorsten, dass wir festgestellt haben, die Leute machen sich schon ein eigenes Bild und kommen irgendwie zu sehr eigenen Urteilen, zum Beispiel, wer hat gewonnen oder so. Sobald Kommunikation dann ins Spiel kommt, fängt man sich daran zu orientieren, was sagt eigentlich die Mehrheitsmeinung? Wo stehe ich, wo stehen die anderen? und fängt an, seine eigenen Eindrücke zu hinterfragen und an die Mehrheit anzupassen. Und das ist ganz spannend, weil es eigentlich zwei völlig unterschiedliche Effekte und Prozesse sind, die da ablaufen und eben unglaublich schwierig voneinander zu trennen.
Thorsten, jetzt aber.
Ich habe gerade so ein bisschen Stimmprobleme. Ich hoffe, man hört mich noch.
Ja, einwandfrei.
Einwandfrei, sehr schön. Was mich interessieren würde, und ich sage das so ein bisschen auch vor dem Hintergrund von Forschung, die wir gemacht haben, aber ich sage noch nicht genau warum. Frau Atalay, wie guckt man eigentlich in so einer Nachrichtenredaktion auf so ein TV-Duell? Weil ich finde, die werden oft irgendwie schlecht geredet, dass das irgendwie oft, dass man da nichts Neues lernt, dass das so erwartbar alles ist, dass es nur so stumpf. Und deckt sich das mit oder wie kontrovers diskutieren Sie diese Dinge dann, ob so ein Format überhaupt noch zeitgemäß und nützlich ist oder ob das nicht eigentlich eine reine Show ist?
Also, wenn wir es nicht gut finden würden, würden wir es nicht machen, glaube ich. Und auch dann hätte ich, glaube ich, gesagt, oh nö. Also ich habe es ja vor 4 Jahren, ja knapp 4, schon moderiert. Da war es ja ein Triell und mir ist völlig bewusst, wie aufgeladen das ist. Und dennoch muss ich sagen, dass ich natürlich ein Politik-Junkie bin, aber auch in meinem Umfeld merke, dass trotzdem man guckt. Also auch wenn man irgendwie so denkt, ist vielleicht ein bisschen same, same. Man denkt, okay, es ist auch ein bisschen Showkampf. Es ist natürlich auch in der ganzen politischen Blase, wie es besprochen wird, wie auch die Protagonisten, die dann dort stehen, sich auf sowas vorbereiten, wie die das nutzen jetzt auch gerade im Moment, auch über Instagram, über Twitter, wie das ausgeschlachtet wird. Das kann irgendwie so zu viel werden und trotzdem guckt man zu. Also ich würde sagen, das Interesse auch nach vielen, vielen Jahren, weil sich es auch immer wieder verändert hat, finde ich. Also natürlich, weil die Protagonisten sich verändern, aber auch die Sendeformate sich verändert haben. Also wir erinnern uns, es war ja früher vor allem immer, dass die Sender sich zusammenschalteten, auch mit den privaten und die öffentlich-rechtlichen und man viele Moderatorinnen und Moderatoren hatte und zwei, die sich eben duellierten. Dann hat sich beim letzten Mal verändert in ein Triell und die Sender sozusagen RTL einzeln, ProSieben einzeln und ARD, ZDF zusammen. Diesmal sind wir auch wieder anders unterwegs. Das macht schon mal ein bisschen anders. Und natürlich diskutieren wir aber auch darüber. Also was will man mit so einer Sendung? Wie baut man die auf? Und wie sehr lässt man aber auch an sich ran, dass das so aufgeladen ist? Und ich versuche mich davon eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen abzutrennen, weil ich sage, das ist mein Job. Ich will das wirklich machen. Ich finde das wirklich interessant und gut. Mir ist bewusst, wie aufgeladen es ist. Und mir ist auch bewusst, dass wir jetzt nicht die Wahlentscheider, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Das wird ja in den USA manchmal so aufgeladen, dass man denkt, pff, also als wenn das jetzt das Einzige, was eine ganze Wahl entschieden hat. Wobei ich da auch wieder sagen muss, siehe Biden und Trump, ja. Also, das war natürlich schon besonders.
Gott sei
Also
Dank,
von
vielleicht Jürgen,
daher.
kannst du da gleich auch mal zu ergänzen, was wissen wir denn überhaupt darüber, ne? Wie sehr entscheiden oder für wen können sich TV-Duelle, das Anschauen von TV-Duellen, wie auswirken?
Das ist eine sehr breite Frage und
Natürlich.
ich versuche jetzt irgendwie vielleicht mal ein, zwei Sachen rauszunehmen. Also das
Also eben im
Erste.
Chat tauchte ja zum Beispiel auch die Frage auf, was genau ist potenziell an Wirkung möglich für unentschlossene Wählerinnen und Wähler, ne?
Da kann ich vielleicht gerade mal sozusagen die druckfrischen Ergebnisse vom Samstag, nein, vom Sonntag, Entschuldigung, ich verliere schon ein bisschen die Zeitschiene, vom Sonntag berichten. Da hatten wir 1500 Leute, die mit unserer App da dieses TV-Duell vorher und hinterher fleißig Fragebögen ausgefüllt haben und währenddessen bewertet haben. Und was wir festgestellt haben, und das ist eigentlich völlig im Einklang mit der bisherigen Forschung, auch was die Größenordnungen anbetrifft, dass 15% unserer Zuschauer oder 14 waren es, oder Teilnehmer, muss man ja sagen, klar haben die auch alle geschaut, von vor der Debatte auf nach der Debatte ihre Kanzlerpräferenz verändert haben. Also wir haben hinterher 14
Ist aber nicht
Prozent,
wenig.
ja genau, jemand anders genannt als vorher. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass 12,5 Millionen das geschaut haben, dann reden wir so irgendwie 1,7 bis 2 Millionen Menschen, die das betrifft. Natürlich ist es nichts Repräsentatives, was wir haben, aber die Größenordnungen wären klar. Und noch ein bisschen mehr ist es sogar bei der Wahlabsicht. Da haben wir 18% gemessen, die hinterher eine andere Wahlabsicht angegeben haben. Und hier sehe ich so eine Frage im Chat. tatsächlich Wahlentscheidung der Unentschlossenen. Das sind vor allen Dingen Menschen, die sich da bewegen, die tatsächlich unentschieden sind oder die vorher gesagt haben, ich bin eigentlich eher auf der Seite der Nichtwähler, die sich jetzt auf einmal einer politischen Lage, einer Partei, einem Kandidaten zuordnen. Deswegen möchte ich es gerade nochmal unterstreichen, was du, Thorsten, angefangen hast zu besprechen. Und die Frage habe ich immer wieder in Radio- und Fernsehinterviews und so, Zeitungsinterviews gestellt bekommen, ist denn das noch zeitgemäß? Und ich würde sagen, mehr denn je, weil die Menschen in so einem vielstimmigen Konzert sehr dissonanter Stimmen, wo jeder irgendwas einspeisen kann auf sozialen Medien, die verlieren irgendwann die Orientierung, was jetzt eigentlich gilt und für was die Kandidaten dann am Ende des Tages so stehen. Und ich finde, TV-Duelle sind eine unglaubliche Orientierungshilfe. Und zweitens eben auch eine Entscheidungshilfe, insbesondere für diese Menschen, die sich nicht wie wir tagtäglich mit Politik beschäftigen und das nicht alles irgendwie aus dem FF kennen. Dass es nebenbei auch noch ein interessantes und attraktives Format ist, zeigt ja den Anstieg dieser TV-Duelle. Also bis 2017 haben wir immer nur eins gehabt, was sicherlich auch an den Kandidaten gelegen haben
Lag an
mochte,
Frau Merkel am
die
Ende.
gesagt haben, ich will nicht mehr. Aber jetzt haben wir Kandidaten, die da offenbar ein bisschen offener sind. Und letztes Mal hatten wir in der Wahlkampfphase 3, 2021, und über den gesamten Wahlkampf hinweg gesehen 6-mal ein Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten. Und 2025 ist genau wieder. Also man sieht sozusagen, dass es eigentlich ansteigt. Also wir haben mal irgendwann von der Win-Win-Win-Situation gesprochen und ich glaube, das stimmt immer noch. Also die Zuschauer gewinnen, die Medien gewinnen, die Politiker gewinnen auch, weil man auch sieht, hat man auch hier wieder jetzt gesehen in unserer Untersuchung, obwohl einer eher so ein bisschen gewonnen hat, haben beide an Sympathie gewonnen. Also sind sozusagen hochgegangen und die haben ja alle das Problem, dass sie so furchtbar unbeliebt sind. Aber dieses TV-Duell hat dafür geführt, signifikant, dass sich die Popularitätswerte, die jetzt immer noch im negativen Bereich sind, aber sich nach oben gezogen haben. Also Win-Win-Win.
Die
Wir haben ja so ein,
unbeliebtesten ever.
ja, ja das,
Total, ja.
das ist leider wahr, tatsächlich. Wir haben ja so einen Zielkonflikt an der Stelle, würde ich sagen, nämlich einfach diese Zugespitztheit der Duellsituation, die den Vergleich sicherlich auch erleichtert, die unmittelbaren, ne, die haben ja auch relativ viel miteinander interagiert da vergangenen Sonntag, versus die Frage, wer sollte denn da eigentlich dabei sein? Jetzt haben Sie ja bei RTL tatsächlich sich zwischenzeitlich nochmal umentschieden, von 2 auf 4 zu gehen. Können Sie uns da ein bisschen teilhaben lassen, was dieses Umdenken letztlich dann doch, warum der Punkt überwogen hat?
Also wir haben wirklich lange, lange diskutiert. Zuerst muss man ja sagen, durch diesen kurzen, schnellen Wahlkampf mussten wir uns ja auch erstmal wie alle Sender überhaupt sehr schnell aufstellen. Also an welchem Zeitpunkt kann man ein Duell kriegen? Wir das wollen die das überhaupt? Erstmal Scholz und Merz war ja eben immer im Vordergrund. Und schon, das war schon eine heftige Phase. Das habe jetzt nicht ich persönlich natürlich gemacht, sondern eben Chefredaktion und so weiter. Und dann hatten wir im Prinzip gesagt, okay, Duell, das funktioniert jetzt für uns so. Und ich finde auch ARD, ZDF, finde ich völlig in Ordnung, wenn die sagen, wir haben den amtierenden Kanzler und wir haben den größten Herausforderer. So war das auch, wie wir es gesehen haben. Dann haben wir noch mal ganz lange diskutiert, nachdem Herr Merz eben gesagt hat, also ich würde auch sozusagen mit allen. Und wir haben ja bei RTL von Anfang an gesagt, wir wollen so einen großen Wahlabend XXL. Also wir bieten quasi Fläche für alle, weil wir von Anfang an gesagt haben, es ist ein anderer Wahlkampf, es ist eine andere Lage. Und jetzt nur sozusagen die beiden zu haben, haben wir von Anfang an schwierig gefunden. Deswegen hatten wir allen quasi freigeräumt. Wir können mehrere Duelle machen. Also wir haben alle möglichen Optionen sozusagen uns offen gehalten. Ich glaube, das war schon mal gut. Haben tatsächlich für ab nach RTL aktuell bis in die Nacht das Programm freigeräumt. Also nicht ich, aber die Programmverantwortlichen. Und als dann Aschaffenburg passierte, als diese Diskussion anders wurde und so weiter. Und natürlich auch immer im Gefühl zu sagen, wir haben hier eine andere Parteienlandschaft, haben wir dann entschieden, dann bieten wir es an. Da ist jetzt auch, Merz sagt, er wird es machen. Lass uns mit allen sprechen, ob sie es machen würden oder nicht. War für uns als Moderatoren natürlich jetzt auch nicht ohne. Dann war mal auf einmal wurden aus 90 Minuten 120. Und wir mussten natürlich alle unsere Vorbereitungen umswitchen. Aber im Prinzip war das so ein bisschen die Kette, sage ich mal, warum wir dann uns dafür entschieden haben.
Das heißt, Sie haben Ihr TV-Duell verlängert, habe ich noch gar nicht mitbekommen, ist aber eine wichtige Information, damit ich meine App richtig programmieren kann.
Ja, wir haben es tatsächlich verlängert. Ich weiß gar nicht, ob es RTL schon rausgegeben hat, aber ist ja kein Geheimnis. Also wir haben
Heiße
es
News
verlängert,
hier.
weil wir. Hi, hot breaking news.
Eil, eil,
Eil, eil, eil, eil. Genau,
eil.
eil. RTL verlängert auf 120 Minuten. Pure Spannung mit Günther und Pina, genau. Ja, aber wir haben gesagt, wir brauchen dann mehr Zeit, definitiv, weil wir einfach zu sechs dann sind. Und ja, und natürlich ist es auch hier der Ansatz, so wie es beim Duell auch war, dass natürlich auch miteinander geredet wird. Weil man muss ja sagen, bisher sind diese vier in dieser Form nicht aufeinander getroffen. Also die wurden immer oder werden hintereinander oder nacheinander oder der mal 20 Minuten hier und der mal eine Viertelstunde da. Auch ich hatte ja eben alle im Studio, alle einzeln. Es wird das erste Mal sozusagen sein, dass die alle aufeinandertreffen und miteinander reden müssen. Also da kann man jetzt ja nicht sagen, mit dir rede ich nicht. Und das wird, glaube ich, schon sehr spannend, aber auch für uns herausfordernd. Also wir versuchen das jetzt so gut es geht vorzubereiten.
Und wenn man sich jetzt fragt, worüber man redet, da würde ich noch mal, wir haben es ja eben so kurz noch mal schon allgemein besprochen, noch mal ein bisschen tiefer gehen wollen. Jetzt wurde letzten Sonntag ja schon geredet zwischen zweien von vieren. Wie entscheiden Sie, worüber Sie sprechen? Also ganz konkret jetzt nicht abstrakt, sondern so, wie Sie es eben beschrieben haben, sondern wenn Sie jetzt auf den Sonntag gucken, sagt man dann, wir müssen auf jeden Fall auch über andere Themen reden, die bei ARD und ZDF kein Thema waren. Oder muss man sagen, na ja, da haben aber nur zwei von vier geredet. Also müssen wir eigentlich mit allen vieren doch auch wieder über dieselben Dinge sprechen. Wonach machen Sie das fest?
Also zuerst wirklich das, was wir glauben, was das ist, was am meisten diskutiert wird. Das wird sich decken mit den Kolleginnen und Kollegen vom vergangenen Sonntag. Das haben wir einfach mit drin. Die großen Themen, sage ich mal. Und wenn es dann natürlich aber darum geht, welche Themen nimmt man noch mit rein, haben wir schon geschaut. Wir haben jetzt eine andere Konstellation. Also wir haben jetzt nicht nur Themen, in denen auch Merz und Scholz vielleicht Unterschiede haben. Es geht ja auch darum, einfach Unterschiede zu zeigen, wenn sie denn da sind oder Gemeinsamkeiten oder wie auch immer. Also der Zuschauer, die Zuschauerin soll ja verstehen, was passiert, wenn ich dem oder dem meine Stimme gebe und was passiert eigentlich, wenn die beiden dann irgendwann zusammenkommen. Und da haben wir eine andere Konstellation. Da sind nochmal zwei andere Kanzlerkandidatin und Kandidat. Und deswegen wird das schon nochmal ein bisschen anders sein, thematisch. Und natürlich habe ich das Duell, Günther und ich haben zusammen vorm Fernseher gesessen, haben wir es gemeinsam geguckt, was ja auch wichtig ist. Und da schaut man natürlich, wo weichen die aus, wo kann man nochmal nachhaken und um Gottes Willen nicht, was kann man besser machen, ja? Die Kolleginnen haben das klasse gemacht, sondern eher, wo sind nochmal Momente, wo man vielleicht in dieser Viererrunde anders mit umgehen kann? Das machen wir schon. Aber ich will mich
Hätte
nicht
dann noch mal
noch
eine.
kurz, wenn ich noch kurz was sagen würde, das glaube ich schwierig ist, wenn man dann den nächsten Tag in die Presse guckt und wir haben ja alle wir wollen ja alle alles fragen. Also in der Theorie hätte ich gerne 5 Stunden, ja, wenn meine Kraft und der Fernsehzuschauer es zulassen würden und würde gerne alles fragen, von Bildung über so, also, aber man weiß, es geht nicht. Man muss sich konzentrieren, weil sonst kommen die Menschen vor dem Fernseher nicht mit. Und dann muss man auch mal ignorieren, wenn den nächsten Tag geschimpft wird, warum habt ihr nicht über XY gesprochen? Das ist dann leider so. Das müssen wir aushalten. Sorry.
Aber dem entnehme ich, dass es keine Abstimmung über Sender hinweg gibt, oder? Weil ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil im amerikanischen Kontext sind es ja auch sehr verschiedene Sender, aber gleichwohl gibt es so eine Kommission und letztlich auch so ein Verständnis, dass es einfach thematisch akzentuierte Debates, auch interessant, dass die den Duellbegriff gar nicht verwenden, obwohl sie es ja könnten, sondern ganz etwas nüchterner von Debatten sprechen, aber das ist nicht mein Punkt. Dass es ein der außenpolitische Debatten gibt, eine eher innenpolitische Debatte, das wäre ja auch ein Weg, mit dem umzugehen, was Sie sagen, dass man sozusagen die insgesamt zur Verfügung stehende Zeit quasi effizienter, nicht als Vorwurf gemeint, aber in der Gesamtschau effizienter nutzen könnte.
Da würde man aber davon ausgehen, dass alle alles gucken. Davon gehe ich irgendwie nie aus. Also ich glaube schon, dass natürlich Interessierte sicherlich auch sich dann jedes Wochenende sowas reinziehen. Aber ich gehe dann schon davon aus, dass ein Publikumswechsel sozusagen ist oder irgendwer das noch nicht mitbekommen hat. Und wir müssen ja auch aktuell reagieren. Also allein wenn ich heute wieder auf meine Eilmeldung gucke, Trump telefoniert mit Putin, Verhandlungen Ukraine. Scholz hat die Kritik, Vorwürfe, die er zurückweist. Also es passiert ja permanent. Von daher fände ich es schwierig, Da müsste man eigentlich beides an einem Tag senden, so ungefähr. Also da müsste man sagen, okay, pass auf, du machst das, der sendet da, der sendet da. Das fände ich, glaube ich, schwierig.
Jürgen, du
Jetzt noch mal eine
wolltest
andere
was
Frage,
fragen.
genau.
Ja.
Ja, genau. Also jetzt auch, ja, Entschuldigung,
Nee,
jetzt ist
hau
auch,
raus.
ich habe gelesen, dass es einen Live-Faktencheck geben soll bei Ihnen in der Sendung am Sonntag. Wie kann man sich das vorstellen? Also das stelle ich mir ja unglaublich schwierig vor, grundsätzlich, aber wie funktioniert es, damit da die Leute profitieren können?
Das ist
Also es.
übrigens auch eine Frage aus unserer Community, die uns vorher erreicht hat, dass auch gefragt wurde, also wird es das geben und was für Probleme sehen Sie aber vielleicht auch?
Also ein Faktencheck ist ja wirklich mittlerweile eigentlich unabdingbar. Ich finde, es geht nicht mehr ohne, auch zugegebenermaßen, egal mit wem ich spreche. Also ich finde das schon sehr wichtig. Und wir haben jetzt entschieden, wir machen das auf stern.de. Also für alle, die nicht wissen, vielleicht jetzt denken, warum Stern, ne? Das gehört ja zusammen mit RTL. Aber das wird nicht so sein, dass wir in dem Sinne TV-Live-Faktencheck machen können. Also was nicht funktionieren wird, ist, dass wir jetzt einblenden oder so, ja. Das wird schon so sein, dass der Zuschauer, die Zuschauerin quasi als User dann auf stern.de parallel gucken müsste. Und dort sitzt aber eben ein großes Team. Und bei NTV wird das auch nochmal passieren. Sitzen dann zwei Teams, die versuchen, in relativ Echtzeit zu verifizieren. Das wird mal natürlich schneller, mal langsamer gelingen. Bei manchen Sachen muss man ja nun einfach nochmal anders recherchieren. Aber manchmal gerade bei so Zahlen, das rutscht uns dann vielleicht auch im Eifer des Gefechts durch. Das können wir nicht sofort nachrechnen vielleicht oder so. Oder aber auch bei heftigen Regelverstößen, nenne ich es mal, ist es schon gut, das quasi parallel liefern zu können. Und wir haben jetzt einfach auch vereinbart, wenn wirklich ein ganz großer Bug ist, dafür haben wir eine Redaktion. Ne? Kann uns dann auch gesagt werden, Achtung, das haben wir jetzt mal eben von vor 10 Minuten nachgecheckt, das war eigentlich nicht so oder so. Hier
Ja,
kommt gerade
das
darum,
muss
funktioniert das nicht live im TV, ne?
ja.
Also ja, also technisch kann ich es nicht erklären, aber es ist für uns ja auch, wenn man sich vorstellt, man spricht mit 4 Leuten und da sagt jetzt einer, dass die Erde ist eine Scheibe und der andere sagt, es ist rund, okay, das kriege ich noch hin. Es sind ja manchmal solche Feinheiten, wo man einfach eine Recherchezeit braucht. Das kann ich nicht mit einmal googeln sozusagen rauskriegen, ne? Und ich muss ja auch dann versuchen, verschiedene Quellen zu haben. Das dauert einen Moment. Und das würde uns quasi so einbremsen. Und trotzdem haben wir vereinbart, wenn was wirklich sehr Krasses ist, können wir das richtigstellen. Dann können die Kollegen uns sagen, Achtung, wir haben das gecheckt, ist zwar 10 Minuten her, aber stell es mal bitte richtig. Das würden wir schon versuchen. Aber so richtig live, 1:1, so gern ich es hätte.
Schade, jetzt muss ich meine Frage, die ich heute in den Fragebogen eingestellt habe, wieder rausnehmen. Weil ich gedacht habe, das
Fürs
würde
nächste
wirklich
Mal.
meine.
Hörte sich ja, es ist tatsächlich stern.de.
Ja, okay, alles klar. Danke.
Werden Sie die Zeit sehr genau im Blick behalten, um sich da nicht angreifbar zu
Ja,
machen bei den 4 Leuten?
also da wird quasi mehrfach auf verschiedenste Art und Weisen werden die Zeiten gestoppt. Und das werden wir jetzt für den Zuschauer auch nicht einblenden, weil das macht einen ja fast ein bisschen kirre, finde ich, und lenkt ab. Aber wir wissen immer, wo ist der Stand und werden ab und zu aber auch den Leuten sagen, ne, mal kurz Zwischenbilanz, wie es ja auch Maybrit und Sandra gemacht haben, sie sind ungefähr gleich auf oder du hast 3 Minuten zu wenig oder so, das werden wir auch machen.
Und ist Ihr Plan, streng zu sein mit den 4 oder eher bei Schiedsrichtern sagt man ja oft so, er lässt es eher laufen. Ne? Also nein, ich lasse es mal so stehen. Ist der Plan doch für strenge Regeln und Strukturen zu sorgen?
Naja, also im Sinne derer, die da vorm Fernseher sitzen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass nicht alle durcheinander reden. Also das Klassische, was man auch in einer Talkshow hat, weil einen das kirre macht. Also wenn da 3 Leute 30 Sekunden lang parallel reden, versteht einfach keiner mehr was. Ne? Also die Verständlichkeit, da muss sozusagen mal dann gesagt werden, Achtung bitte, jeder nacheinander. Ansonsten laufen lassen in dem Sinne, dass ich eine Diskussion oder dass wir eine Diskussion auch wollen. Also die sollen ja miteinander reden. Also es gäbe jetzt nicht die Regel, ich habe jetzt eine Frage gestellt, jetzt darfst du antworten, danach stelle ich aber wieder eine Frage und dann darfst aber du antworten. Würden wir beide nicht machen. Also wir wollen schon, dass das eine lebendige Sendung wird, aber wir müssen ab und zu dann einfach mit Sicherheit dazwischen gehen, auch mal stoppen, wenn ohne Ende geredet wird. Oder eben auch mal Fakten klarstellen, ja, sagen, Achtung, also ich neige leider dazu, viel dazwischen zu quatschen, wer meine Kandidatenchecks, ich kann da nicht an mich halten, weil ich habe 10 Minuten hier, ich geht so nicht. Das müssen wir halt mal machen, also da ist man dann so ein bisschen der Strengere oder die Strengere. Also eine Mischung vielleicht laufen lassen können, aber für Verständlichkeit sorgen.
Ich frage so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man sich ja vorstellen könnte, dass es so drei gegen eine, dass es solche Konstellationen gibt. Aus guten Gründen könnte man sagen, aber zugleich würde das natürlich auch so einen Fokuspunkt irgendwie in der Debatte setzen und auch dann natürlich Zeitverteilung ja, herausfordernd machen, wenn eine Person ständig attackiert wird und dann müssen sie der ja auch Raum geben, darauf zu reagieren, ehrlicherweise. Das ist, stelle ich mir schwierig vor.
Also,
Das, ja,
es sind ja keine
bitte.
Einzelinterviews am Ende. Also ich,
Ja,
also
ja.
da habe ich natürlich oder haben wir viel drüber nachgedacht. Also ich finde, wenn ich jetzt ein 1:1 habe, ist es einfach anders, als wenn da vier Leute stehen. Und die können sich ja auch wiederum gegenseitig, weil die Vorwürfe beziehen sich ja oft auf den politischen Gegner. Ja, also jetzt in einem Einzelinterview würde XY sagen, der hat aber letztes immer das gemacht und der ist doch nicht gut, weil in dem Moment sagt man es der Person ja ins Gesicht. Und dann kann ich sagen, voilà, Sie haben jetzt die Chance, weil Sie jetzt hier aufeinandertreffen, zu antworten. Also da brauchst du mich weniger vielleicht in dem Moment, ja. Und das, finde ich, muss man auch zulassen können und auch fair zulassen können. Da stehen jetzt vier, die sich darauf eingelassen haben und go for it.
Jürgen, du hast ja, oder wir, aber ich frage dich ja oft auch diese Echtzeitmessung gemacht, sekundengenau Reaktionen gemessen. Kann man sagen, was ZuschauerInnen triggert, in einem positiven wie in einem negativen Sinne? Also was Reaktionen produziert bei Leuten, die das gucken in Echtzeit?
Das wäre gut zu wissen.
Das ist die Frage aller Fragen. Ich war mal im Vortrag und habe irgendwie einen Spitzenpolitiker vor mir gehabt, irgendeinen Ministerpräsident, ich weiß schon gar nicht mehr wer. Er hat gesagt, alles, was Sie hier jetzt erzählt haben, ist schön und gut, aber sagen Sie mir einfach, was ich sagen muss, damit ich die Debatte gewinne. Und
Sie
so
kennen
einfach,
mich.
ja, sie war es nicht, nein, aber das ist halt so die Frage aller Fragen, die eigentlich noch gar nicht wirklich erforscht ist. Und da muss man auch sagen, haben wir in unsere Daten noch nie so tief reingeguckt, dass man diese Muster und die Strategien, die da verwendet worden sind, so systematisch auswertet. Die Kollegen aus Mainz, die haben das mal so ein bisschen angefangen und ein Ergebnis war, dass man eigentlich immer die Leute auf seiner Seite hat, wenn man irgendwas sagt, wo keiner nicht zustimmen kann. Irgend so Allgemeinplätze. Und das findet man ja auch so ein bisschen in den Daten vom Sonntag. Aber mit so sehr vagen allgemeinen Dingen, ja, wir wollen Frieden, wir wollen Vollbeschäftigung, dann kommt man halt am Ende des Tages nicht wirklich weiter. Die andere Sache,
Sie kommen gut an, ne?
sie
Das,
kommen
also
sehr
das
gut
war
an,
das Ergebnis, genau, ja.
genau, sie kommen sehr gut an. Was umstritten ist, ist die Frage, wie mit Negativität umgegangen wird. Also solche Duelle sind ja sozusagen prädestiniert dafür, dass man Konflikte austrägt, verbal, und gegensätzliche Positionen charakterisiert. Und das geht halt häufig nur, indem man dem Gegenüber sagt, also dass wir sie, der Plan ist falsch, sie leben also wenn ich so ein paar Zitate vom Sonntag, sie leben in irgendwelchen Traumwelten, das ist richtig doof, was sie machen oder so, ne? Das sind ja zum Teil auch krasse Aussagen, die da getätigt werden. Die amerikanische Forschung sagt immer so ein bisschen, aber relativ evidenzfrei, finde ich, sagen, das sollte man auf keinen Fall machen. Das ist irgendwie ganz, ganz schlecht. Unsere Blicke in die RTR-Daten zeigen eher, das funktioniert.
Real-Time-Response-Daten,
Ja,
also
Real-Time
Echtzeit.
Response, Echtzeit, Entschuldigung,
Ja.
zeigen eher, so Angriffe können was bewirken. Sie sind eher, also in den meisten Fällen passiert überhaupt gar nichts und verschiebt sich nichts. Aber wenn sich was verschiebt, dann eher im Sinne des Angreifers. Und dass das wirklich backfired, also auf einen zurückfällt negativ, das passiert eher selten. Und es fängt dann an, problematisch zu werden, wenn man irgendwie Angriffe auf die Person oder die Persönlichkeit, den persönlichen Hintergrund seines Gegners vornimmt oder irgendwie eine unzivilisierte Sprache, Ausdrücke verwendet, die einfach nicht okay sind. Aber grundsätzlich hat erstmal, solange es sachlich bleibt, nach unseren Befunden, funktioniert das auch im Sinne von die Leute beeinflussen. Aber was ganz schwierig ist, und das haben Sie ja so ein bisschen auch angedeutet, ist, wenn es dann völlig chaotisch ist und die darunter und drüber und jeder redet gleichzeitig und man versteht überhaupt gar nicht mehr, was die Argumente sind. Gab es ja auch am Sonntag so ein paar Stellen. Sowas wird von den Zuschauern überhaupt nicht gutiert, weil sie ja mit einer anderen Erwartung hinkommen. Klar wollen die so ein bisschen Unterhaltung und Show, aber am Ende des Tages kommen die meisten dahin und sagen, ich will mir ein Bild machen von den Kandidaten, ihrer Persönlichkeit und ihren politischen Standpunkten. Und wenn die nur übereinander wegdiskutieren und nicht aufeinander eingehen, dann bringt mir diese Sendung eigentlich gar nichts.
Ich würde noch zwei Fragen aus unserem Sammeln im Vorfeld reinwerfen wollen. Jürgen, Sie gehen ein bisschen mehr zu dir, aber womöglich kriegen wir Sie auch dann noch in die Praxis. Die eine Frage ist, welche Rolle spielt, also was weiß man darüber, welche Rolle zum Beispiel Kleidung und anderes spielt? Ich erinnere an die Deutschland-Halskette von Angela Merkel oder Deutschland-Farben, fahnenfarbene, oh Gott, Halskette. Und zum Beispiel jetzt für letzten Sonntag zumindest war das meine persönliche Beobachtung, fand ich es sehr befremdlich, dass der Größenunterschied zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz so bildlich sichtbar war. Ich, wenn man selber ab und zu ins Fernsehen gerät, dann weiß man, da gibt's auch so kleine Höckerchen und Podeste und man kann, wenn man will, das auch alles ein bisschen austarieren. Also das ist so die eine Frage. Und die zweite, die gebe ich direkt mit, die fand ich auch total spannend, über die habe ich nämlich gar nicht nachgedacht im Vorfeld. Und zwar die Frage, jetzt sind da ja auch ganz viele Leute nicht dabei, nämlich die Spitzenkandidaten der anderen Parteien, die keine Kanzlerkandidaten sind. Und die Frage lautet, können auch andere Kandidaten von diesen TV-Duellen profitieren? Und zwar womöglich dadurch, dass diese K-KandidatInnen dann da schwere Fehler machen. Also kann es auch für die gut sein, die gar nicht dabei sind, oder spielen die womöglich viel weniger eine Rolle, weil sie eben diese prominente Sendezeit nicht haben?
Ich fange vielleicht mal mit der letzten Frage an, weil die einfacher zu beantworten ist. Also alles, was wir an Daten haben, was es in der Literatur so gibt dazu, deutet eigentlich darauf hin, wenn man nicht dabei ist, dann verliert man, dann profitiert man nicht davon, dann gerät man irgendwie aus dem Blickfeld. Und am Sonntag hat man gesehen, dass die Kanzlerpräferenzen für Habeck und für Frau Weidel, die sind nach unten gegangen. Die Leute sind von ihnen sozusagen ein Stück weit abgerückt. Und ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn sie zu viert im Studio stehen. Dann dürfte das so eigentlich dann nicht mehr passieren. Und da gibt es ein paar Befunde dazu. Also von daher kann ich auch die Klagen am Anfang gut verstehen von den beiden nicht eingeladenen Kandidaten. Also es geht nicht nur darum, dass man sich zurückgesetzt fühlt und sagt, okay, wir sind offenbar irgendwie nicht erste Wahl, sondern es hat auch wirklich ganz manifeste Konsequenzen, dass da ja die Kandidaten einfach irgendwie ein Problem bekommen. Und das Zweite, die zweite Frage, die ist echt kompliziert. Also nonverbale Kommunikation, visuelles Auftreten und so, da wird kräftig gestritten, ganz generell, wie groß der Anteil ist. Das lässt sich auch relativ schwierig eigentlich nur experimentell beantworten. Und die experimentelle Forschung, da gibt es so ein, zwei Klassiker, also zum Beispiel das sehr gute Aussehen von John F. Kennedy im Vergleich zu Richard Nixon, der so ein bisschen kränklich war. Und der Kollege Druckmann hat das mal experimentell wiederholt, weil sich da so ein Mythos drum herum gerankt hat. Und er hat schon festgestellt, dass diese visuelle Komponente schon einen Beitrag dazu leistet, wie man den Kandidaten bewertet und möglicherweise dann am Ende des Tages auch als Sieger wahrnimmt. Aber ich glaube, die ganz große Linie ist, dass solche Dinge eher eine kleine Rolle spielen, so ganz generell, sondern dass man sehr, sehr stark eigentlich schon auf den Inhalt achtet. Aber es gibt Menschen, und das haben Sie vorhin auch gesagt, Frau Atalay, für die ist das alles zu kleinteilig, zu kompliziert. Sie verstehen die Hintergründe nicht, wollen sich aber trotzdem informieren, um irgendwie eine sinnvolle Stimmabgabe herzubekommen. Und die sind dann technisch gesprochen auf der peripheren Route der Informationsverarbeitung und suchen sich Heuristiken, die relativ einfach sind, um sich trotzdem ein Urteil zu bilden. Und eine dieser Heuristik kann natürlich Aussehen und Auftreten sein, ganz klar. Also das ist nicht für jeden Zuschauer und für jeden Wähler gleich, sondern es gibt bestimmte Gruppen, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zur Kenntnis nehmen, dass es da Größenunterschiede gibt oder ob jemand irgendwie dauerhaft grinst oder lächelt, obwohl es gar nicht zu ihm passt und nicht authentisch ist und solche Dinge. Ne? Aber auch das, weil es so schwierig ist zu erforschen, eigentlich ein untererforschtes Feld.
Edmund Stoiber 2002. Die ganze Zeit gegrinst damals. Haben die Zuschauer auch gemerkt, tatsächlich, als sie sich erforscht haben. Und wenn ich einen Satz zu der Kette sagen darf, das war ja spannend, weil das ein Social-Media-Phänomen ist. Also die Kette ist ja vor allem auf Social Media thematisiert worden und zeigt auch nochmal, was Jürgen ja auch eben schon gesagt hat, dass das Ereignis eines ist, aber dass es live, aber auch danach natürlich unglaublich viel Nachberichterstattung gibt. Unsere Zeit ist schon vorbei fast. Ich könnte Sie jetzt noch fragen, Frau Atalay, was Sie für eine Kette anziehen, mache ich aber nicht.
Das wird eine Überraschung. Sondern, alle schalten nur deswegen ein. Die wollen einfach die Kette sehen, ja?
Absolut, absolut. Wann wären Sie zufrieden am Sonntag? Wann, das würde ich Sie gerne zum Abschluss fragen. Wann würden Sie sagen, jo, das war gut?
Also wenn es einen wirklichen Mehrwert für die gibt, die vor dem Fernseher sitzen. Also wohl wissend, dass wir vieles auslassen müssen und auch mal durcheinander geredet wird. Aber wenn da ein paar sitzen und sagen, oh, das hat mir jetzt irgendwie geholfen, dann freue ich mich. Und es geht irgendwie nicht um uns oder irgendwas. Also es soll einfach gut, so gut laufen, dass man folgen kann, dass kein Chaos im Sinne von, dass man nicht mehr folgen kann, ist. Und dann bin ich, glaube ich, schon ansatzweise zufrieden. Also
darf ich eine kleine letzte, allerletzte Nachfrage stellen? Forschen Sie das denn auch selbst? Weil das, was Sie gerade gesagt haben, wenn Sie dann zufrieden wären, das würde ja voraussetzen, dass Sie das auch wissen. Also, dass Sie in Erfahrung gebracht haben, dass Menschen sagen, das hat mir was gebracht, da zuzuschauen. Also gibt es dann auch in der Redaktion den Punkt, dass man sagt, wir müssen das eigentlich auch selber irgendwie forschend begleiten?
Da fragen Sie mich, was muss ich mal weitergeben, die Frage. Also ich weiß natürlich, dass es immer die klassische Vorsage gibt, jetzt auch wie letzte Woche, wer hat von den Kandidaten sozusagen am besten abgeschnitten. Ob es da jetzt nochmal eine Zuschauerbefragung gibt, ich wüsste es jetzt nicht. Natürlich basiert das bei mir dann eher auf quasi Umfeld, ja. Also dann wird man auch mal angequatscht natürlich von Leuten, die man vielleicht nicht kennt, aber sonst Leute, die man kennt, die sage ich auch immer, sagt es mir ganz ehrlich, ja, Learning ist immer wichtig. Aber wäre jetzt nochmal ein Punkt, den ich nochmal weitergeben kann. Freut sich jetzt die Redaktion, wenn ich sage, du, ich habe eine super Idee, wir erforschen einfach nochmal, ja. Aber es
Jürgen
gibt ja auch,
Mayer bietet sich sofort
ja, an, auf jeden Fall. Hier. Es gibt ja aber auch so Public Viewing Spots. Ja, sehr gut. Es gibt ja auch so Public Viewings, habe ich gehört. Das machen die Parteien natürlich auch und so. Also ich hoffe, ich erfahre so ein bisschen was. Das wäre schon gut.
Aber was Sie in Erfahrung bringen können durch unsere Ergebnisse ist, auch wie Sie eingeschätzt worden sind. Das haben wir jetzt zum allerersten Mal dabei gehabt. Also wie fair die Journalisten, Moderatorinnen mit den Kandidaten umgegangen sind.
Okay.
Wollten wir wissen, ob es da irgendwie eine Bevorzugung oder Benachteiligung von irgendwem und das Ergebnis für den Sonntag war, dass 90% gesagt haben, nee, also das war alles völlig sachlich und neutral und völlig in Ordnung. Aber 10% haben immerhin irgendwie jemanden bevorzugt oder benachteiligt gesehen. Aber das ist
machen Sie mir ruhig noch mehr Druck. Machen Sie mir ruhig noch mehr. Nein, ja, aber tatsächlich interessant. Ja.
Ja. Mit Blick auf diesen Sonntag natürlich eine nochmal anders aufgeladene Frage potenziell. Insofern ist echt spannend, was da rauskommt, weil natürlich auch ganz viel Voreinstellungen eine Rolle spielen. Sie haben eben gesagt, es ist dann ein Erfolg, wenn es gut gelaufen ist und Leute was gelernt haben. Insofern würde ich bilanzieren für heute, dass es super gelaufen ist. Ich habe nämlich viel gelernt, ich habe sehr gern zugehört. Ich bin froh, dass Leute auch Antworten gegeben haben und nicht nur Fragen gestellt worden heute Abend hier. Ich hatte ein bisschen Sorge in die Richtung am Anfang, aber nein, das war ganz wunderbar. Insofern, Pina Antola, Jürgen Mayer, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein heute Abend hier. Danke auch an alle anderen natürlich fürs Dabeisein. Wir stellen es im Nachgang auch wieder online, sodass man es nachschauen kann, nochmal in Ruhe. Aber für heute will ich es von meiner Seite, und dann darf Julia die abschließenden Worte sprechen, einfach mit einem großen Dank meinerseits beenden.
Ich packe den großen Dank hinten dran. Das war super interessant. Und ich glaube, jetzt spätestens werden alle am Sonntag noch mal ganz anders schauen und vielleicht auch in der App bei Jürgen dabei sein. Also danke auch von mir. Und ich gebe nur zum Abschluss wie immer den Hinweis, es geht noch mal weiter bei Insta Live. 7x7. Wir wollen die 7 ja auch voll machen. Und zwar nächste Woche. Und jetzt, Thorsten, hilf mir, Mittwoch sprechen wir. Und zwar schon um 18 Uhr für alle, die es jetzt nachhören oder live hören. Und zwar gemeinsam mit Yvonne Schroth von der Forschungsgruppe Wahlen und mit Erhard Schärfer von Phoenix über Wahlabende und wie eigentlich so ein Wahlabend abläuft, sich anfühlt, beforscht wird, wie man als Journalist am Wahlabend unterwegs ist. Das machen wir dann ein bisschen vor der Wahl, aber ich glaube, das wird auch sehr spannend. Insofern vielen Dank für heute und einen schönen Abend an alle, die da waren und natürlich insbesondere an Sie und dich.
Vielen Dank, dass Sie
dass ihr uns vielen Dank.
Habt. Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. Ihr könnt ja sehen, Olaf Scholz, Merz, Habeck, Merz und Weidel haben die sich hier zugehört, ja. Aber war total spannend. Vielen, vielen Dank und danke fürs Erforschen. Das ist ja sehr spannend für alle.
Okay. Alles klar.
Sehr am Sonntag.
Ciao. Viel Erfolg am Sonntag.
Ciao. Vielen Dank. Tschüss.